Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Brennpunkt. Ja, ihr habt richtig gehört, Gegenpressing Brennpunkt. Wir haben uns kurzerhand entschlossen, eine Sonderausgabe aufzunehmen. Beziehungsweise eigentlich, Jonas, hast du darauf gedrängt. Das war dir ein enormes Anliegen. Wir wollten es sogar schon früher machen, aber jetzt haben wir es heute am... Was haben wir heute? Montag?
Den dritten.
Falls in der Zeit, in der wir aufnehmen, noch was Bahnbrechendes passieren sollte, dann bitten wir dies zu entschuldigen. Das können wir natürlich nicht mit aufnehmen. Jonas, was ist denn eigentlich los?
Ja, du hast so schön gesagt, ich habe drauf gedrungen. Also es ist mal wieder was passiert, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe.
Insofern nichts Neues.
So fangen ja alle Geschichten an, eben nichts Neues. Aber aufgrund... dass es jetzt extrem zeitkritisch wird und sich vielleicht einige schon gewundert haben, warum es ja auch in den letzten anderthalb, zwei Wochen wieder vermehrt Spruchbänder in den Kurven gab, dachten wir, klären wir jetzt mal auf, bevor die Sache noch im April vermutlich entschieden werden soll.
Genau, und die Sache ist was?
Die Sache ist, dass die DFL sich quasi selber verkaufen will, beziehungsweise zumindest teilweise.
Und was verstehen wir darunter?
Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil was man zuerst sagen muss, ist, es gibt noch wenig richtig belastbare Informationen. Das ist auch ein Kritikpunkt von einem großen Teil der Vereine, von ein paar Erstligavereine und auch im Prinzip von der ganzen zweiten Liga im Prinzip, dass auch die Vereine noch nicht so hundertprozentig wissen, was geplant ist. Und wenn selbst die Mitgliedervereine der DFL sich beschweren, dann muss ja eigentlich wirklich was im Busch sein. es dreht sich um Folgendes. Die DFL möchte, wie der Titel schon sagt, einen Teil seiner selbst verkaufen oder ihrer selbst und möchte dazu im ersten Schritt eine neue Gesellschaft gründen. Und diese neue Gesellschaft möchte dann so 10-20%, auch das ist noch nicht so ganz klar, ihre Anteile veräußern. Und in dieser neuen Gesellschaft sollen die zukünftigen oder auch aktuellen Medienrechte teilverkauft werden.
Okay.
So für circa 15 Jahre. Wird geplant. Also da sollen eben so 10-20% der zukünftigen Medienrechte sollen für maximal 15 Jahre verkauft werden. Die also, DFL,
ja? Das klingt ja jetzt im ersten Moment sehr abstrakt und sehr wenig greifbar. Kann man das irgendwie ein bisschen konkreter formulieren, sodass die Dringlichkeit des Ganzen deutlicher wird? Die Oder DFL was das eigentlich bedeutet?
Ja, die DFL wettet auf ihre Zukunft und möchte jetzt 2 bis 3,5 Milliarden einnehmen und verkauft dafür zukünftig Einnahmen aus den zukünftigen Fernsehverträgen. Wenn man es mal wirklich platt runterbrechen will. Sie nehmen lieber jetzt 2,5 bis 3,5 Milliarden in der Hoffnung, dass sie in den nächsten maximal 15 Jahren nicht mehr an TV-Rechten einnehmen.
Okay, aber das heißt ja eigentlich, dass sie, verstehe ich das jetzt falsch, dass sie eher nicht auf ihre Zukunft wetten, weil wenn sie auf die Zukunft wetten würden, dann würden sie ja immer nur, ich sage jetzt mal blöd, Einjahresverträge machen, weil es ja dann tendenziell jedes Jahr mehr wird, weil ja die Liga immer attraktiver wird.
Das ist, aber wenn man guckt, wie TV-Verträge abgeschlossen werden, das sind ja meistens 4 bis 5 Jahre.
Ja.
So Pi mal Daumen. Und sie rechnen eben damit, dass wenn sie die Höchstzahl, die sie jetzt vorgegeben haben, von 20% verkaufen, dafür Pi mal Daumen 3,5 Milliarden kriegen, dass das Verhältnis in den nächsten 15 Jahren so bleibt. Und nicht, dass sie da mehr bekommen für diesen Wert, sage ich mal. Und weil sie ja das dann auch zurückzahlen müssen.
Okay.
Das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, was man ja auch bei vielen Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten, unter anderem beim BVB ja auch gesehen hat. Sie verscheuern irgendwelche oder jetzt gerade bei Barcelona.
Ja, genau, ist ja das präsenteste
Beispiel. Man verscheuert zukünftige Einnahmen, um die Kohle heute zu haben. So kann man es ganz platt runterbrechen.
Okay, das habe ich verstanden. Wo liegt denn dann der Unterschied zu eben solchen Vorgängen, wie wir es jetzt in Barcelona sehen, wie wir es bei Dortmund gesehen haben oder bei vielen Bundesligisten, als es damals auch mit diesen Vermarktungsagenturen losging und so. Weil da war ja immer das Ding, okay, brauchen akut liquide Mittel, Geld, deshalb macht man das. Welches Ziel oder welchen Grund verfolgt denn die DFL?
Man braucht akut Geld und deswegen machen wir das. So habe ich das interpretiert, was bis jetzt bekannt ist. Ist wie gesagt, die DFL hält das noch extrem unter der Decke. Deswegen wurde das auch jetzt im März, war eigentlich die ordentliche Mitgliederversammlung, nicht thematisiert da. Deswegen soll es eben im April, in der zweiten Aprilhälfte vermutlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, wo darüber gesprochen, aber auch gleich entschieden werden soll.
Ah, sehr gut.
Aktuell sind da federführend für die DFL beteiligt. Einmal natürlich Aki Watzke als Aufsichtsratschef.
Unser Mann.
Der hat ja in Dortmund genug Anschauungsmaterial, dass das eine hervorragende Idee ist. Dann die beiden aktuellen Interimsvorsitzenden der DFL, das ist einmal Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt und Oliver Lecky vom SC Freiburg. Und dann sind da noch die beiden Sprecher der sogenannten AG-Zukunftsszenarien der DFL aktiv. Das ist dein bayerischer Freund Jan-Christian Dresen.
Jawohl.
Und Rüdiger Fritsch von Darmstadt 98.
Ah ja. Also auch, wer passt nicht in die Reihe?
Ja, so ungefähr. Und diese 5 Menschen machen das in so einem Closed Job gerade bei Dovan den Plan aus. Und so die Rechtfertigung ist, und zumindest wenn man die Zahlen liest, stimmt die Aussage erstmal, dass die DFL gerade bei der Auslandsvermarktung im Vergleich zu Spanien, Italien und England massiv hinterherhinkt.
Ist ja insofern auch nichts Neues.
Ist insofern nichts Neues und sie deswegen die Kohle nehmen wollen, um sozusagen diese Lücke zu schließen. Und sie wollen das Geld unter anderem dafür nutzen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um die Digitalisierung in der Bundesliga zu stärken, um die TV-Produktion professioneller zu gestalten. Und ein bisschen was soll wohl auch an die Vereine gehen, wobei da noch nicht ganz klar ist, nach welchem Schlüssel das ausgeschüttet wird, ob quasi nach dem normalen Fernsehgelderschlüssel, den man kennt, oder ob da ein spezieller Schlüssel zur Anwendung kommt.
Bin ich natürlich stark dafür, dass wir das natürlich mit dem üblichen Schlüssel machen.
Ist, sonst auch, würde mein, der ist FC, auch meine Haltung.
Sonst würde der FC Bayern München natürlich viel zu wenig bekommen. Okay, eben. Also, dann sind mal diese Rahmenbedingungen klar. Also, du hast gerade noch gesagt, man macht das, um gegenüber den anderen ausländischen Ligen, gerade was die Fernsehgeldlücke angeht, um diese zu stopfen. Ist es denn mit den Beträgen, die jetzt im Spiel sind, mit den Summen, ist das da denn realistisch oder ist es eher so ein bisschen in den hohlen Zahn?
Ja, da sind wir ja wieder so ein bisschen bei dem Thema Wetter auf die Zukunft. Also gerade irgendwie mit zwei der genannten Felder, wo rein investiert werden soll, also Digitalisierung und TV-Produktion, wird gemutmaßt, dass das Produkt Bundesliga dadurch natürlich attraktiver wird, ne? Digitalisierung ist erstmal so ein Schlagwort. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass man mit den Einnahmen vielleicht auch einen eigenen Streaming-Dienst machen kann. Mhm. Wenn man das möchte, den dann halt vermarkten, da würde wahrscheinlich schon mehr Geld rumkommen. Aber ich sag mal jetzt, um gerade die Lücke mit England zu schließen, weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Man muss sich da aber auch, also man muss fairerweise dazu sagen, dass die Bundesliga aktuell so Pi mal Daumen 150 bis 200 Millionen für Auslandsvermarktung kriegt. Also im aktuellen TV-Vertrag. Die Premier League hat beispielsweise in ihrer Auslandsvermarktung pro Spielzeit 2 Milliarden. Also kann man auch an den Zahlen sehen. Das Zehnfache, und man kann aber auch an den Zahlen sehen, wenn man jetzt 20% dieser neuen Gesellschaft für knapp 3,5 Milliarden, das ist so der Wert, der taxiert wird, verkauft, aber für 15 Jahre dann, ist es einfach, wir haben jetzt Kohle, versuchen unser Produkt attraktiver zu machen und hoffen, dass das reicht, um in zukünftigen TV-Verträgen mehr Kohle abzusahnen.
Ja, weil eben in England wird da jetzt sicher auch kein Stillstand in der Zeit passieren, sondern da wird sich's ja auch eher weiterentwickeln. Das heißt, es geht da auch wirklich, es geht nur um die Auslandsvermarktung.
Ja.
Dass man das in fremde Hände gibt, beziehungsweise in Investoren. Das sind dann Vermarktungsfirmen oder wie wird das dann?
Naja, es geht schon um quasi alle Medienrechte, weil die ja zusammen in einem Vertrag ausgeschrieben werden. Mhm. Aber gestärkt werden soll eben explizit zukünftig die Auslandsvermarktung. Das okay. Kann man wohl technisch nicht anders abwickeln, dass es um alle zukünftigen Medienrechte geht.
Ja.
Ja, und wie wird das gemacht? Das ist eine gute Frage. Jetzt kann ich endlich mal meine wirtschaftswissenschaftlichen Skills hier zum Besten geben, die quasi non-existent sind.
Ich wollte gerade sagen, das Thema ist zu ernst, um jetzt hier da so zu kommen. Jonas, das ist jetzt wirklich.
Also ich versuche das aber mal. Die DFL möchte eine sogenannte Kommanditgesellschaft auf Aktien gründen, die dann und an die quasi die Medienrechte übertragen. Also es wird diese Gesellschaft nur für die Medienrechte gegründet. Mhm. Die liegen halt aktuell ganz normal bei der DFL GmbH und die überträgt die dann dahin. Kommanditgesellschaft auf Aktien, bei dem einen oder anderen klingelt das vielleicht. Das ist unter anderem auch der BVB. Das ist auch das Konstrukt, was Dortmund gewählt hat, um damals den Börsengang zu machen. Das hat nämlich ja aus Sicht der DFL den Vorteil, dass vermeintlich die ganze Geschäftsführung und Entscheidungsvollmacht bei der DFL bleibt. Aber wir wissen ja alle, wer die Musik bezahlt, bestimmt auch was gespielt wird. Nämlich so eine Kommanditgesellschaft auf Aktien besteht im Prinzip aus zwei wesentlichen Akteuren. Das ist einmal der Komplementär, das wäre in dem Fall die DFL. Mhm. Und die sind alleine geschäftsführungs- und vertretungsbefugt von dieser neuen Gesellschaft. Also stellen dann den Vorstand und vertreten die Gesellschaft nach außen und wickeln die Geschäfte ab und alles Mögliche. Und dann gibt es die sogenannten Kommanditaktionäre. Das wären dann eben diejenigen Firmen, die Anteile kaufen an der Gesellschaft. Um das mal ein bisschen plastisch zu machen, und ich bleibe beim Beispiel BVB, da ist der Komplementär, also quasi die Geschäftsführung und Vertretung, die BVB Geschäftsführungs GmbH, also im Prinzip halt eine GmbH vom Verein. Und die Kommanditaktionäre sind unter anderem Evonik und Signal Iduna. Also diejenigen, die dann wirklich Geld für Anteile gegeben haben.
Okay.
Das ist so ein bisschen die Abgrenzung. Und Interesse an diesen Anteilen haben ja ein paar der seriösesten Firmen, die man sich dafür wünschen könnte natürlich. Sogenannte Private Equity Fonds.
Ah.
Das ist sowas wie Blackstone, KKC und CVC. Das sind so die größten. Kennt man vielleicht vom Namen her.
Ist es nicht hier, waren die nicht beim Springer Verlag oder sind die nicht beim Springer Verlag mit drin?
Ja, richtig. Die waren da, meine ich, drin. Ich glaube, sind nicht mehr, aber waren auf jeden Fall. Und jeder, der sich damit nicht auskennt, Private Equity ist quasi eine Form von Beteiligungskapital, bei der Kapitalgeber halt Geld geben für eine Beteiligung. Aber das sind immer oder in aller Regel Firmen, die nicht an der Börse gehandelt werden, damit die eben nicht von anderen dann aufgekauft und übernommen und so ein Kram werden können. Also die sind spezialisiert halt auf GmbHs, Kommanditgesellschaft auf Aktien oder auch AGs, die nicht mehr an der Börse gehandelt werden. Das ist so ein bisschen das Spielfeld von denen. Und eigentlich ist die Intention solcher Firmen, den Unternehmenswert möglichst schnell zu steigern und dann entweder wieder an die Börse bringen oder an eine andere Private Equity Gesellschaft die Anteile möglichst schnell mit großem Gewinn zu verkaufen.
Also auf Deutsch Geld zu verdienen.
Ja, es ist häufig so, dass dass solche Fonds bei Firmen einsteigen, die beispielsweise mehrere Geschäftsfelder haben, und dann wird geguckt, welches Geschäftsfeld ist am profitabelsten, und dann wird die Firma zerschlagen und alles, was Kohle bringt, verhökert und alles andere wird dicht gemacht. Das ist so ein gängiges Geschäftsmodell von denen.
Das wird ja jetzt wahrscheinlich bei der DFL ein bisschen schwieriger, das Modell durchzubringen.
Das stimmt, aber wenn jetzt irgendwie eine Firma da 3,5 Milliarden bezahlt, möchte die natürlich auch mitreden, was passiert.
Du meinst, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt auch, was gespielt wird.
Das kennt man ja jetzt auch von allen, die ja 50+1 alle vorbildlich einhalten. Grüße auch zu 1860.
Ganz liebe Grüße zu 1860.
Da merkt man ja auch, dass das wohlmeinende Geldgeber sind, die nur das Beste für einen Verein im Sinn haben.
Okay, und also ich bin natürlich im Gegensatz zu dir da volkswirtschaftlicher Laie und wirtschaftswissenschaftlicher Laie. Was ich vor allem verstehe, ist, dass es Konstrukte innerhalb von Konstrukten, die in Konstrukten sind, gibt. Ja. Dass das sehr, sehr undurchsichtig alles ist, wenn solche Gesellschafterformen angenommen werden oder es Einstiege von Investoren gibt, dass das sehr, sehr undurchsichtig, sehr intransparent auch ist. Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, Beispiel BVB, dass es dann in einer Aktiengesellschaft noch eine GmbH gibt, die das Führungsgremium bildet. Also das ist ja alles, ist ja höchstgradig intransparent. Was ich auch verstehe ist oder verstanden habe, dass die DFL zumindest reklamiert für sich, dass man ja keine Kontrolle abgibt.
Genau, das reklamiert sie, weil ja die Geschäftsführung dieser neuen Gesellschaft, das ist da ja so Usus, also auch wieder Beispiel BVB, ist die Gesellschaft oder die Geschäftsführung vom Komplementär quasi. Ne? Mhm. Also bei BVB ist ja auch so, die Geschäftsführung der BVB Geschäftsführungs GmbH sind auch die Chefs von der KGaA, also Kundengesellschaft der Aktien, das ist schon so. Aber wie gesagt, wenn du da einen hast, der massiv Kohle reingibt und das gerade so krude Private Equity Geschichten sind, die sind halt auch nicht dafür bekannt, zimperlich vorzugehen. Was du dir auf jeden Fall ins Haus holst, ist eine Menge Stress, egal ob die was bestimmen dürfen oder nicht.
Ja, das definitiv. Was ist denn die Befürchtung der Kritiker? Oder was wird kritisiert?
Also kritisiert wird gerade, das habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, von den Vereinen der ersten und zweiten Liga, die ja quasi Mitglieder der DFL sind, wird hauptsächlich, dass eben selbst die Vereine noch nicht so ganz wissen, wo es hingeht. Also Köln hat sich da als Bundesligist relativ stark positioniert, noch 1-2 andere Bundesligisten und ich nehme an, bis auf Darmstadt 98, weil Rüdiger Fritsch ist ja beteiligt, auch so ziemlich die komplette zweite Liga.
Aber da geht es ja dann, da geht es ja eher um das Vorgehen und nicht um den Inhalt erstmal.
Es geht auch um den Inhalt. Die zweite Liga befürchtet beispielsweise, wenn man so einen Partner drinne hat, dass noch mehr nur für die Bundesliga versucht wird, Premium-Produkt erste Bundesliga noch mehr zu machen und dass die zweite Bundesliga so ein bisschen abgehängt wird.
Was aus Sicht von einem Investor auch Sinn macht?
Was aus Sicht eines Investors Sinn macht, klar, aber es ist halt dann die Frage, ob man das machen sollte. Und der Plan, den die DFL, also das ist zumindest der, der am heißesten diskutiert wird, gerade hat, sie wollen das ja für maximal 15 Jahre verkaufen. Das, dann ist ja aber auch die Frage, okay, was passiert dann in 15 Jahren? Weil der Investor will ja seine gezahlte Summe plus X zurückhaben, ne? Also mehr als das, was er gezahlt hat, sonst wäre es ein schlechter Investor. Und das meinte ich am Anfang auch so ein bisschen mit Wette. Also wird quasi von jedem Euro, der zukünftig durch Medienrechte verdient wird, musst du eigentlich, wenn es 20% verkauft werden, 20 Cent plus X, nämlich den Gewinn des Investors, eigentlich zurücklegen auf die hohe Kante, damit du in 15 Jahren den Investor auszahlen kannst. Also wird zukünftig jeder Medienvertrag eigentlich weniger wert als das, was wir als Summe hören werden.
Oder du musst im Umkehrschluss 21% mehr verdienen im Gegensatz zu früher, damit es sich für dich lohnt.
Genau.
Okay.
Und das halt auf 15 Jahre gesehen. Und jetzt, ich glaube, gerade irgendwie die letzten 3 Jahre haben das gelehrt, ne? Länger als irgendwie ein Jahr zu planen. Schwierig.
Ja.
Bei den aktuellen Entwicklungen.
Gibt's denn noch Dinge, die man jetzt wissen muss, die wir noch nicht angesprochen haben?
Nee, das wäre es im Großen und Ganzen. Wie gesagt, in den letzten beiden Aprilwochen soll irgendwann die außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, wo das Ding im Zweifel auch beschlossen wird. Es sei denn, die Vereine, die massiv Kritik üben, schaffen es nochmal, das zu schieben und eine Diskussion zu starten. Aber ich glaube, ich meine, wenn die Pläne schon so weit sind und gerade auch wieder die großen Vereine, wir dabei sind, glaube ich, lässt sich es über kurz oder lang nicht mehr verhindern.
Aber kann man denn sagen, warum es diesen Alleingang hinter verschlossenen Türen von ein paar Vereinen gibt? Was da der Antrieb ist? Weil, also eigentlich sitzen ja alle im selben Boot. Grundsätzlich im DFL-Boot sozusagen. Und man profitiert zwar nicht im gleichen Maße von irgendwelchen Fernsehrechten, aber es, also wenn es mehr Geld durch Vermarktung gibt, profitieren grundsätzlich erstmal alle. Nicht alle im selben Maß, ja, aber es profitieren grundsätzlich mal alle. Und woran liegt es, dass jetzt ein paar wenige da hinter verschlossenen Türen, die halt in so einer verantwortlichen Rolle jetzt offenbar sind, hinter verschlossenen Türen sowas ausbaldovern, wobei sie ja offensichtlich damit rechnen, dass es starken Gegenwind geben wird, weil sonst würden sie das ja nicht tun. Die sind ja auch nicht doof und haben das im Vorhinein nicht mal so vorgefühlt, wie da so die Stimmungslage wäre. Warum machen die das? Und warum ist dann zum Beispiel jemand wie Freiburg oder Darmstadt dabei?
Ich versuche mal mit der zweiten Frage anzufangen. Ich glaube, jemand von Darmstadt ist dabei, weil der Fritsch eben in dieser komischen AG Zukunftsszenarien rumhängt. In der AG soll auch der Plan mal so vorentwickelt worden sein. Und weil eben die DFL aus erster und zweiter Liga besteht, eben das Verein aus der zweiten Liga dabei hast. Was Freiburg da reitet, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also da habe ich auch wenig Fantasie, außer das schöne Image des kleinen, der kleinen Breisgau-Brasilianer ist auch nur Vermarktungsstrategie.
Ja, also bei Darmstadt meine ich nicht, warum die da drin sind aus, wie soll ich sagen, aus organisatorischer Sicht, sondern inhaltlich, weil wenn, also die würden das ja, wenn die jetzt dagegen wären, würden sie das ja nicht weiter vorantreiben, sondern hätte der, wie heißt der, Fritsch, hätte ja dann irgendwann gesagt, ja Leute, das ist ja für uns total, also ich schaufel hier mir mein eigenes Grab, was soll das, mache ich doch nicht mit. So, das könnte er ja sagen, aber er macht ja mit und ist dadurch ja, hebt sich ja enorm ab von allen anderen Zweitligisten oder zumindest den meisten.
Vielleicht ist die tolle AG noch auf irgendwelche oder kennt Vorteile, die wir nicht kennen. Kann ja sein. Und ich glaube, die machen da insgesamt einen Closed Job draus. Gut, Watzke als Aufsichtsratsvorsitzender muss das wissen. Hellmann und Lecky als Interimsvorsitzende müssen das wissen. Ne, sind ja im Zweifel auch die, die die Entscheidung vorbereiten. Und ich glaube, die machen im Wesentlichen aus zwei Gründen so einen Closed Job draus. Hier geht's ja nicht irgendwie um Anteilsverkauf von einem Verein, sondern um es jetzt mal wirklich fußballromantisch zu machen, wollen die Bundesliga und zweite Liga teilverkaufen. Jetzt sieht man ja schon, wenn jetzt, keine Ahnung, Hannover 96, wenn Martin Kind gegen 50+1 vorgehen will, dass quasi fast alle Kurven deutschlandweit da dagegen sind. Und jetzt überleg dir mal den Shitstorm, wenn wirklich die Bundesliga teilverscheuert werden soll. Da hast du nicht nur die, in Anführungsstrichen, Ultras, die immer meckern gegen alles. Das könnte also eine noch breitere Basis, so ein bisschen wie die Super League-Dimensionen in England, geben.
Ist es wirklich für den Normalo-Fan so greifbar? Also ich meine, wir machen jetzt hier einen Brennpunkt, um das zu erklären.
Ich glaube, wenn das breit diskutiert wird in der Öffentlichkeit, wird das zumindest greifbarer. Und das wurde es ja bis jetzt noch nicht, eben weil die so einen Closed Job draus gemacht haben. Also das bisschen, was man wirklich in Zeitungsartikeln und so darüber findet, wie gesagt, so viel kann man da nicht rauslesen, außer so ein paar Keyfacts. Und jetzt überlegt ihr mal, das wird breit in der Bild-Zeitung, bei Sky, bei SSN HD.
Mit der große Schlammer.
Mit der große Schlammer im Kicker, in der Sportbild und so diskutiert. Dann erreichst du auf jeden Fall eine ganze Masse mehr.
Vielleicht müssen wir es auch mehr zuspitzen. Die verkaufen unsere Bundesliga.
Genau. Und das Zweite ist eben die Art an Investoren, die jetzt gehandelt wird. Ist halt jetzt nicht das Familienunternehmen von nebenan.
Gut, das ist wird, glaube ich, dann ja auch nicht erwartet, aber ja.
Ist nicht Metallbau Müller.
Welche Rolle spielen denn die Fans bislang?
Bislang, bis auf die paar Banner, die jetzt in den letzten zwei Wochen rausgehangen wurden, hat man auch in den Fans, also wirklich nur in der Ultraszene wird das diskutiert. Aber breit darüber hinaus noch nicht.
Was sich nach dieser Podcast-Folge natürlich ändern wird.
Das wird sich ändern. Und wenn man sich mal zurückerinnert an die 12-12-Diskussion,
ja.
Das wurde ja zumindest meiner Wahrnehmung nach deutlich breiter in den Fans, also auch über die organisierte Fanszene hinaus diskutiert.
Ja, ich kann es tatsächlich überhaupt noch nicht einschätzen, welche Dimensionen da so ein Protest haben wird. Für mein Gefühl, Stand jetzt, würde ich sagen, dass das keine so weiten Kreise zieht, dass es ein kurzes Strohfeuer gibt, aber ziemlich schnell wieder vorbei ist, weil dann wahrscheinlich der Großteil des Protests dann kommt, wenn das eh schon entschieden ist, wenn man es gar nicht mehr rückgängig machen kann und dass deshalb das auch recht schnell wieder erstickt wird.
Ja, das glaube ich auch eben, und das glaube ich auch ein Grund, warum das so Closed-Job-mäßig behandelt wird.
Sicherlich,
aber
ja.
Aber um es zum Schluss jetzt nochmal richtig zuzuspitzen, die DFL hat im Wesentlichen eine Einnahmequelle. Und das sind die Medienrechte. Ne, noch ein bisschen Sponsoring drumherum. Aber die Haupteinnahmen ist der Verkauf der TV-Rechte und so weiter. Wenn die Wette nicht aufgeht, kann es halt auch dazu führen, dass die DFL pleite geht.
Das wäre jetzt und noch zum Abschluss, also vielleicht kann ich da kurz einhaken, das wäre zum Abschluss jetzt noch die zwei Fragen, die ich dir noch stellen wollte. Ja. Was ist denn das Worst-Case-Szenario, wenn wir da gerade schon sind?
Ja, Worst-Case wäre eben, wenn die DFL pleite geht, weil sie die Wette verlieren auf die Zukunft.
Das heißt, sie müssten dann, um es konkret zu machen für Laien, sie müssten dann den Investor auszahlen, ohne das Geld eingenommen zu haben.
Ja.
Beziehungsweise ohne das mehr Geld eingenommen zu haben.
Genau. Mhm. Und das hätte ja zur Folge, entweder die DFL meldet Insolvenz an.
Oder holt den nächsten Investor rein.
Oder holt den nächsten Investor rein. Oder die Vereine kriegen halt gar nichts. oder sehr, sehr viel weniger, weil die Kohle für den Investor ja irgendwo herkommen muss.
Ja.
Und was das für Auswirkungen auf die Bundesliga hat, wo ja auch für viele Vereine die TV-Einnahmen der Hauptfaktor an Einnahmen sind.
Zumindest eine sehr wichtige Stütze, ja.
Oder ein sehr großer, vielleicht neben Ticketing und so ein bisschen den, sagen wir, Haupt- oder großen Sponsoren, einer der drei wichtigsten zumindest. Wenn da schon mal irgendwie 20-30% vom Etat wegbricht, bei mehreren Vereinen in der Bundesliga, kann man sich ja auch ausmalen, was das für Kreise ziehen kann.
Das heißt dann, im Endeffekt ist tatsächlich ja wahrscheinlich der Worst Case nicht, dass die DFL pleite geht, weil das wird tatsächlich so schnell ja nicht passieren, weil bevor die DFL pleite geht, werden die Vereine das irgendwie retten, weil mit der DFL ja auch die Vereine quasi untergehen, nicht unbedingt finanziell, aber strukturell. Und dann könnte das tatsächlich zur Folge haben, dass es vielleicht als Worst Case einzelne Vereine in den Abgrund reißt, weil wenn man mal sieht, auch während Corona war ich auch extrem überrascht, vielleicht auch eine naive Vorstellung, aber ich war extrem überrascht, wie viele Vereine tatsächlich da zu kämpfen hatten. Und damit will ich nicht sagen, oh, die sind zu arm, sondern damit will ich eher nur sagen, gerade die Vereine, die eigentlich so ein bisschen auch sich selber immer so als mittelständisches Unternehmen bezeichnen und auch so teilweise geführt werden, dass da nicht die Mittel oder Weitsicht da ist, gar nicht mal, dass man damit rechnet, dass sowas wie Corona kommt und Spiele ausfallen, aber offensichtlich hat man sich da über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr wenig zur Seite gelegt, sehr, sehr kleines Polster nur, dass sowas extrem schnell zusammenbrechen kann. Und das kann ich mir natürlich dann schon vorstellen, wenn es heißt, ja, Leute, DFL, schwierig, müsste hier einiges zurückzahlen. Wenn die das machen, dann gehen wir hier strukturell alle unter. Das heißt, wir müssen eigentlich als Liga oder als Profivereine, müssen wir dieses Konstrukt retten, wegen too big to fail und so. Dann bitte mal anteilig ein bisschen Geld rüberwachsen lassen. Und das dann, keine Ahnung, ein Verein wie Werder Bremen, Schalke, you name it, ja, dass die natürlich da dann in extreme Bedrängnis kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, das ist mit Corona ein sehr gutes Beispiel, weil da ja quasi eine andere der drei Big-Einnahmen, nämlich mindestens mal die Zuschauereinnahmen,
genau,
was so sponsortechnisch und fernsehgeldtechnisch da gelaufen ist, der Zeit, wo nicht gespielt wurde, weiß ja niemand so wirklich, aber mindestens mal die Zuschauereinnahmen waren über einen langen Zeitraum weg. Und du hast gesagt, im Prinzip hat ja kein Verein, nicht mal die, sagen wir, Big Three oder so, Gewinn geschrieben in der Zeit, ne? Also weder wir noch ihr.
Ja, eben.
Um es wirklich mal runterzubrechen.
Und dann muss ich halt schon sagen, also klar, ich kenne da jetzt die internen Vorgänge bei den Einzelvereinen auch zu wenig, aber wie gesagt, ich fand es extrem erschreckend, wie wenig Rücklagen da gebildet wurden. Und da ist für mich keine Erklärung oder Ausrede, dass die Vereine ja nicht so viel Geld haben. Das wäre für mich eher sogar noch ein viel größerer Grund, das zu tun.
Ja.
Okay, Worst Case haben wir. Und dann vielleicht zum Abschluss noch, was wäre denn das Best Case Szenario?
Aus meiner Sicht wäre das Best Case, wenn die Kohle wirklich nehmen, gar nichts an die Vereine ausschütten, sondern wirklich eine unabhängig von Sky,
Amazon. Stopp, hier muss man schon unabhängig von Sky, da muss man leider schon einhaken.
Ja, lassen wir fertig reden. Unabhängig von Sky und DAZN wirklich eine Streaming-Plattform aufbauen, die TV-Produktion, die sie ja im Prinzip jetzt auch schon mit Sky zusammen machen, selber machen und die Bundesliga und die zweite Liga dann selbst vermarkten. Weil das nämlich auch aus Fansicht den Vorteil hat, man bräuchte nicht mehr, um einen Spieltag erste, zweite Liga zu gucken, gefühlt 12 Abos,
ja,
sondern halt nur noch eins. Und dann wäre die Kohle, also wenn die Wette dann noch aufgeht und die Kohle investieren und halt nicht baden gehen und das da reinstecken, den DFL-Streaming-Dienst für einen bezahlbaren Preis dann an den Start bringen und sich selber vermarkten,
Was heißt für einen bezahlbaren Preis, selbst wenn es für den aktuellen Sky-Preis wäre zum Beispiel?
Ja, beispielsweise. Ne? Also, dass du quasi
und du dafür alles hast.
Genau, dafür alles hast. Also, dass du nicht den Preis hast, wie jetzt bei Sky und The Zone und dann alles hast, sondern, ja, so wie für Sky von mir aus oder ja. So, ne? Dann werden wir diese Folge auch wieder aus dem Netz nehmen, weil dann habe ich auch nichts gesagt.
Doch, also ich finde es gut, dass wir es besprochen haben. Und das wäre tatsächlich auch so ein Best Case, den ich vorhin schon notiert habe mit diesem Streamingdienst, weil das natürlich extrem attraktiv ist und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch der Plan oder ein Plan, ein Teil des Plans sein kann, weil du damit natürlich, falls es sich flächendeckend irgendwie Kritik oder sonst wie gibt, damit holst du natürlich einen großen Teil der, sag ich mal, Volkskritiker, holst du da natürlich wieder rein. Weil wenn du sagen, also weißt du, ein bisschen Opium fürs Volk, das ist jetzt die ja. Negative Ausdrucksweise, die positive Ausdrucksweise wäre, wie viel bist du bereit, für was Gutes aufzugeben? Also das ist ja auch zum Beispiel immer mit Datenschutz. Ja, wie viel bin ich bereit aufzugeben dafür, dass ich was dafür, also wie viel bekomme ich dafür, dass ich da was preisgebe? Konkret, wie viel ist es mir wert, auf Instagram oder Facebook zu sein, aber gleichzeitig zu wissen, hier werden meine Daten verkauft und so weiter und so fort. Wie viel ist es mir wert? Ganz, ganz banal gesagt. Und das kann jeder für sich selber dann nachher entscheiden. Und ich bin mir sehr sicher, wenn der Fall, den ich zwar nicht ganz sehe, aber wenn der Fall eintreten sollte, dass es einen halbwegs attraktives Fernsehpaket gibt, und dazu gehört der Preis, aber auch der Inhalt, den ich da beziehen kann, dann wird es sicherlich für viele das aufwiegen, dass man da eben einen Teil der Liga verkauft hat, beziehungsweise da wird das keine Rolle mehr spielen, würde ich behaupten.
Ja, da bin ich komplett bei dir und ich...
Aber Sky wäre halt dann pleite, das muss man auch sehen.
Gut, das wäre natürlich extrem schade. Das würde mir extrem leid tun.
Solange sie einzelne Kommentatoren retten, und mit einzelnen meine ich natürlich nur...
Also Wolf Fuß muss mit rüber.
Ja.
Das ist schon klar.
Unser Mann bei Sky. Wolf, komm da raus.
aber vielleicht zum Abschluss. Also mir persönlich... Kann nur für mich sprechen, wäre es das wert, wenn der Plan aufgeht. Tatsächlich, wenn
ach,
das dabei rauskommt.
Da bist du ein Fähnchen im Wind. Nein, mein Scherz.
Ja, beim Best Case bin ich dabei. Also auch schweren Herzens, nein, klar. Weil
im Geld kriegst du die Leute, also wenn du... Ja. Und ich meine, ja, es ist ja auch ein absolut fairer Punkt, ja, wenn du das wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte des deutschen Fußball-Pay-TVs sowas anbieten kannst. Alle Spiele, die verfügbar sind, an einem Platz und bezahlbar. Ich weiß nicht, ob es das jemals schon gab. Bei Premiere in der Anfangszeit wahrscheinlich. Aber ansonsten.
Wobei da die Frage ist, ob die zweite Liga da dabei war. Da bin ich mir nicht sicher.
Okay, richtig, ja.
Ich muss ja auch da nochmal sagen, du hast erste und zweite Liga dann alles an einem Platz zu einem bezahlbaren Preis. Also nimmst halt auch extrem viele Menschen mit.
Genau,
also auch fantechnisch.
Weiß ich, also würde ich mich jetzt auch gar nicht drauf aufhängen, ob es das schon mal gab. Wird sich jemand melden und sagen, ob es das schon gab oder nicht. Aber ja, zumindest wäre es mal wieder zurück zu einer Situation, an die sich sehr, sehr viele, die sich über die aktuelle Rechtelage beklagen, zurückwünschen.
Ja.
Und eben, wenn das zu einem Preis ist, wo man sagt, yo, ist, also was heißt, das Geld kostet, das hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile so ist, dass viele es bereit wären zu bezahlen. Für manche ist es einfacher, für manche ist es weniger einfach, aber dass es halt einfach einen gewissen Preis hat, jo. Und dann wird das sicherlich eine gute Lösung sein. Aber ja, da sprechen wir halt wirklich von einem Best Case. Und am Ende wird es der Mittelweg. Also irgendein total beschissenes Produkt, das viel zu teuer ist. Zwar alles in einem Platz, aber viel zu teuer. Ruckeliger, unzuverlässiger Stream. Und die DFL muss die Hälfte von dem Geld, was der Investor eingeschossen hat, zurückzahlen. Irgendwie sowas.
Und wir reden hier immer noch von Aki Watzke und dem Dude von Bayern München, die sich das ausbaldowern. Ja. Also auch da habe ich ehrlich gesagt wenig Fantasie, dass da was Gutes rauskommt.
Aber meinst du, dass da nicht, wie soll ich sagen, die wissen ja, dass sie die DFL und die Bundesliga brauchen. Das wissen die ja. Weil ohne die ist es auch schwierig. Und wenn du das dann, wenn du das so aus unserer Sicht Risiko eingehst, in dem Wissen, dass dich das ja selber mit runterreißen kann, nur damit du ein paar Millionen mehr verdienst, ist es das wert?
Keine Ahnung. Ich meine, in 15 Jahren ist von denen keiner mehr in Amt und Würden, ne?
Ja, sagst du jetzt, aber ja. Ja, also
gut,
es ist.
Bei Aki Watz gesagt, das seit 5 Jahren schon, deswegen liegt da meine Hand nicht für ins Feuer, aber.
Der wird auch immer komischer, ich weiß auch nicht.
Ja, irgendwie schon, ne?
Also es ist, ich glaube, der hat sich auch in dieser Robin Hood-Rolle vor 10 Jahren, hat er sich schon, glaube ich, recht gefallen. Aber da so viel ist ja auch nicht mehr übrig geblieben von. Mm-mm. Guter Mann.
Naja.
Gut, wir hoffen, dass es euch ein bisschen aufgeschlaut hat. Und dass ihr mit dem Wissen, das ihr in den letzten 40 Minuten erworben habt, auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni oder beim Onkel Dieter ein bisschen angeben könnt. Tragt es weiter, verbreitet die Folge gern. Es sollten, glaube ich, noch mehr wissen, was da eigentlich wirklich los ist und worüber man vielleicht in 1-2 Wochen noch viel mehr sprechen wird. Danke und bis bald.
Bis dahin.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.